Okay? Passt irgendwie rein. Gestern Morgen bei der Vorbereitung war mein Monitor am Computer kaputt, konnte ich plötzlich nichts mehr sehen. Ja, aber hat dann trotzdem funktioniert. Ich darf euch ganz herzlich begrüßen heute Morgen zu diesem Gottesdienst und zu diesem Thema Frühstück mit Kindern. Wie war das eigentlich bei euch? Oder was geht euch durch den Kopf, wenn ihr an Frühstück mit Kindern denkt? Vielleicht mit euren eigenen Kindern oder als Kinder Frühstück mit den Eltern. War es schön? War es entspannt? War es stressig? War es konfliktbeladen? Was geht euch durch den Kopf? Bei uns gab es diese gemeinsame Frühstückszeit, die ich persönlich übrigens sehr genossen habe, zu der Zeit, als unsere Kinder beide nach Wermelskirchen zur weiterführenden Schule gegangen sind. Da verließen wir das Haus morgens gemeinsam oder fast gemeinsam, kurz nacheinander. Also wurde gemeinsam gefrühstückt, nicht immer mit super Laune, gebe ich gerne zu. Und das ist mir wichtig, es war ein gemeinsamer Start in den Tag, der ja mit all seinen Herausforderungen, mit all seinen Aufgaben auf uns wartete. Oder wenn ich an Urlaub denke, Hotel Schwedil in Langenargen am Bodensee, mein absoluter Favorit, eine Terrasse, unverbauter Blick auf den See, ein fertig zubereitetes Frühstück vom Buffet und dann Start in den Urlaubstag mit all den verschiedenen Unternehmungen, die man dort so tätigen kann. Ich bin ein Frühstücksmensch. Da sitzen 8 Männer frühmorgens auch an einem See und frühstücken zusammen. Einer von ihnen ist Jesus. Wie kommen die dahin? Was haben die zu besprechen? Und was hat das mit dir und mit mir zu tun? Darüber möchte ich heute Morgen mit euch gemeinsam nachdenken. Ihr könnt diese Geschichte auch nachlesen in Johannes Kapitel 21. Diese Männer waren, und das wisst ihr, 3 Jahre mit Jesus unterwegs gewesen. Dabei hatten sie viele außergewöhnliche Dinge erlebt. Sie hatten hautnah mitbekommen, wie dieser Jesus Wunder getan hatte. Ihr kennt diese Wundergeschichten. Wasser in Wein verwandelt, Kranke geheilt, sogar Tote auferweckt. Sie waren ihm nachgefolgt. Viele waren ihm nachgefolgt. Hatten ihre Hoffnung auf ihn gesetzt. Der Messias, endlich. Endlich der, auf den wir so lange gewartet haben, der uns von der Zwangsherrschaft der Römer befreit hat. Und dann, und wir haben vorige Woche dran gedacht, dann war Jesus getötet worden. Aufs Schmählichste an einem Kreuz hingerichtet durch die, die er eigentlich beseitigen sollte. Alle Hoffnung, aller Aufbruch, sowas gab es damals auch schon, aller Aufbruch war plötzlich beendet. Das große Ziel wird nicht erreicht. Jesus hatte zwar immer wieder von seinem bevorstehenden Tod und auch von seiner Auferstehung gesprochen, aber man hat den Eindruck, so wirklich daran geglaubt, hatten diese Männer nicht. Und obwohl einige von ihnen nach Jesu Hinrichtung ihn auch lebendig gesehen hatten, irgendwie scheint es an diesem Morgen an dem See mit der ganzen Messias-Euphorie vorbei zu sein. So hatten sie sich das Ende der Episode Jesus nicht vorgestellt. Kennst du das auch? Hast du vielleicht sowas schon mal durchgemacht? nach einer besonderen Zeit, in der irgendwie alles super läuft, oder vielleicht sogar nach einer geradezu außergewöhnlichen Zeit, kehrt wieder Normalität ein? Vielleicht, wenn du morgen, sind ja kein Schüler da, wer hatte Urlaub letzte Woche? Irgendjemand? Ja, dann passt es ein bisschen. Ne? Wenn du morgen nach den Osterferien mit herrlichem Wetter, freien Tagen wieder zur Schule oder zur Arbeit musst, wenn du nach einer Freizeit, vielleicht einer christlichen Freizeit oder einem Hauskreisabend mit guter geistlicher Gemeinschaft dann morgen wieder an der Werkbank stehst oder am Schreibtisch sitzt. Oder wie es mir früher schon mal gegangen ist, nach einer Bibelwoche oder Zeltevangelisation, die wir in Dabringhausen vor vielen Jahren hatten, wo Menschen waren, die sich bewusst für ein Leben mit Jesus entschieden haben und deren Freude darüber nur so sprudelte. Wenn du dann zurückkommst in deinen Alltag, auch in deinen Gemeindealltag, mit Mitarbeitermangel, mit ungelösten Problemen, vielleicht mit vielen Fragen, wenig Antworten. So in etwa, denke ich mir, haben sich die Männer da am See gefühlt. Nach so einer geistlichen Hochzeit fallen die Jünger in ein tiefes Loch, voll von Zweifeln, von Traurigkeit, von Wut und von enttäuschter Hoffnung. Und dabei hatten sie doch einen Auftrag bekommen, den sie auch wahrnehmen wollten. Menschenfischer wollte Jesus aus ihnen machen. Anderen weitergeben, was sie selbst erlebt haben. Die gute Nachricht, das Evangelium verbreiten. Armin hat es eben vorgelesen. Und er sprach zu ihnen, folget mir nach, ich will euch zu Menschenfischern machen. Aber wie unter diesen Voraussetzungen? Ihre Ausbildungszeit war zu Ende, der Meister nicht mehr anwesend. Ja, und jetzt sollte ja eigentlich das Gelernte auch getan werden, so die Theorie. Aber die Praxis sah doch ganz anders aus. Und vor allen Dingen, Jesus ist nicht mehr da. Deshalb sitzen zunächst mal, wenn wir mal zählen, 7 von 12 ohne ihren Meister am See. Wo sind eigentlich die anderen? Klar, Judas und sein Ende, das ist uns bekannt. Fehlen aber immer noch 4. Also insgesamt 5 von 12, das ist mehr als ein Drittel. Der Bibeltext macht hierzu keine Aussage, aber ja, es kommt vor, dass Jünger weggehen. Aus welchen Gründen auch immer. Und dann kann man sich schon mal alleine fühlen. Mir geht das so, und das wisst ihr, mit Menschen, die unsere Gemeinde verlassen haben. Mit Menschen, mit denen wir über viele Jahre zusammengearbeitet haben. Bei den Jüngern kam noch erschwerend dazu, die, mit denen man zusammengearbeitet hat, sind weg. Und viel schlimmer noch, Jesus auch. Fühlst du dich auch manchmal von Jesus verlassen? Und jetzt sitzen die da an dem See und schieben ihren Frust. Überhaupt dieser See, über den müssen wir uns vielleicht auch mal ein paar Gedanken machen. Von welchem See reden wir hier eigentlich? In der Bibel hat er verschiedene Namen. Am besten ist er bekannt unter dem Namen See Genezareth. Auch Galiläisches Meer, im Alten Testament Meer Kinneroth und in unserem Bibeltext See Tiberias, wenn ihr mal nachguckt. Ich war noch nie da, aber es muss sehr schön sein. War von euch schon mal jemand da? See Genezareth? Ist das da so schön, Reinhard? Wunderschön. So habe ich es gefunden beim Nachgucken. Es ist ein Süßwassersee, viele Fische. Es ist ein bedeutsamer Wasservorrat für Israel. 21 Kilometer lang, 8 bis 9 Kilometer breit, bis zu 48 Meter tief. Und das ganz Besondere an dem See ist, dass er 208 Meter unter dem Meeresspiegel liegt, gespeist durch den Jordan. Warum, habe ich mich gefragt, nennt Johannes in diesem Bibeltext an dieser Stelle diesen See, den See Tiberias, und nicht wie sonst üblich in den meisten Stellen in der Bibel See Genezareth? Eine Möglichkeit, auf die ich beim Nachdenken gestoßen bin, ist, dass ich denke, vielleicht haben wir schon hier durch die Bezeichnung allein dieses Sees einen Hinweis darauf, welche Aufgabe diese ratlosen Männer, die dort sitzen, in Zukunft erwartet. Die Stadt Tiberias, die auch an dem See liegt, war von Herodes Antipas im Jahr 20 nach Christus zu Ehren von König, also vom römischen Kaiser und König Tiberius erbaut worden. Und deshalb galt sie den frommen Juden als unreine Stadt. Da ging man nicht hin. Da ging man nicht hin. Kann es sein, dass die Bibel an dieser Stelle die Jünger und somit auch uns ermutigen will, auch oder gerade dort nach Menschen zu suchen, um im Bild zu bleiben, zu fischen, wo kein anderer hingeht? Weil man keinen schnellen Erfolg erwarten kann? Du hast das Golfen angesprochen in Schottland. Wer kommt schon auf die Idee, Golfern das Evangelium zu verkündigen? Menschen, die im Geld schwimmen und auf dem Golfplatz außer Entspannung gar nicht suchen und schon gar nicht Jesus. So denken vielleicht viele. Lasst euch von Carsten und Carola mal darüber berichten, welche Begegnungen man da erlebt. Das ist schon echt eine interessante Truppe, mit der Jesus sein Reich bauen will. Du und ich, wir gehören auch dazu. In unserem Text handelt es sich zunächst mal um 7. 7 Personen. Petrus. Petrus hatte sich im Hof des Hohen Priesters, und das war ja auch noch gar nicht so lange her, nicht gerade mit Ruhm bekleckert. Thomas. Zu ihm hatte Jesus gesagt, selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Nathanael. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? So waren seine Worte nach dem ersten Hinweis, den er durch Philippus auf den Messias bekommen hatte. Jakobus und Johannes sitzen da. Ärgerlich waren die anderen Jünger über sie gewesen, weil gerade ihre Mutter die Plätze rechts und links von Jesus für die beiden eingefordert hatte. Auch damals konnten Menschen schon ganz schön nachtragend sein. Und wenn wir weiterlesen, noch 2 andere sitzen am Feuer, 2 Namenlose, nicht benannt. Vielleicht kamen sich die beiden im Kreise der Jünger auch genau so vor, von den anderen kaum wahrgenommen, vielleicht überwiegend mit wenig attraktiven Aufgaben bedacht. Als ich mir die 7 so angeguckt habe, und ihr habt es sicher auch gemerkt, keine Überflieger. Keine Supermänner. Menschen mit Stärken und Schwächen, eigentlich Menschen wie du und ich. Jeder von uns kann sich mehr oder weniger in einem dieser Jünger wiederfinden. Da gibt es Schuldgefühle wegen gemachten Fehlern, Petrus. Da gibt es Zweifel, Thomas. Da gibt es Vorurteile, Nathanael. Da gibt es Leute, die nachtragend sind. Da gibt es Leute, die Minderwertigkeitsgefühle haben. Und jetzt stell dir einmal vor, du sitzt mit diesen 7 zusammen am Ufer des Sees und fragst dich auch, wie geht es jetzt weiter? Was ist für mich dran? Es war doch alles so super damals. Damals, als ich mit Jesus angefangen habe. Ich wollte so viel für ihn tun. Der Auftrag ist doch klar. Anderen Menschen Jesus nahe bringen. Nach Tiberias gehen. Und jetzt? Jesus ist irgendwie weg. Ein Teil der Leute von damals ist definitiv weg. Und die, die noch da sind, naja. Petrus wieder einmal mehr vorneweg. Wer sonst, möchte man fragen. Ich will fischen gehen. Nimm dein Schicksal in die Hand, tu, was deinen Gaben entspricht, lass dich nicht hängen, zurück zu den Wurzeln. Und das Interessante ist, alle anderen gehen hinter Petrus her. Du mittendrin. Das ist schon gut, wenn einer vorangeht. Im Windschatten lebt sich's leichter, ne? Beim Fahrradfahren, so im Peloton, wie man sagt, spart man bis zu 30% Kraft gegenüber dem, der ganz vorne fährt. Gut gemacht, ihr Jünger. Gut gedacht. Alles richtig gemacht. Guter Vorsatz. Beste Kenntnisse der Situation. Ordentliche Ausrüstung. Schiff top in Schuss. Netze. Keine größeren Löcher. Richtige Fangzeit, nämlich nachts. In derselben Nacht fingen sie nichts. Die nächste Ernüchterung. Selbst das, was ich doch eigentlich ohne fremde Hilfe locker beherrsche, haut nicht mehr hin. Die Arbeit, die unter den nach menschlichem Ermessen besten Voraussetzungen in Angriff genommen wurde, führt nicht zum Erfolg. Irgendwie haben wir das mit dem Fischen scheinbar doch nicht richtig verstanden. Die ganze Nacht geschuftet und kein Ertrag im Netz. Irgendwann resigniert, es dämmert schon, kein guter Zeitpunkt mehr zum Fischen. Bei aufgehender Sonne nämlich und der damit verbundenen Erwärmung verlassen die Fische den flachen Uferbereich. Sie schwimmen in die Mitte des Sees, wo das Wasser tiefer und kühler ist. Für mich auch ein treffendes Bild für das Verhalten von manchen glaubensdistanzierten Menschen, die wir ja gewinnen wollen. In der Nacht, in der Dunkelheit von Not und Problemen lassen sie sich in der Regel eher auf den Glauben und auf Gott ansprechen. Sie sind sozusagen im flachen Wasser näher am rettenden Ufer. Aber während des Sonnenaufgangs von Glück, Ausgeglichenheit und Zufriedenheit, da kommt man selten und viel schwerer an Menschen ran. Dann kommt die Resignation. Kein guter Zeitpunkt mehr zum Fischen. Aufgeben. Zurück zum Ufer, an den Ausgangspunkt des erfolglosen Versuchs. Plötzlich jedoch steht da jemand, der vorher noch nicht dort war. Keine Ahnung, wer das ist. Vielleicht einer dieser Fischer aus dem Nachbarort, die sich sowieso immer, wenn auch hinter vorgehaltener Hand, über die Erfolglosigkeit unserer Arbeit den Mund zerreißen und irgendwie sowieso alles besser können. Na, der wird uns was erzählen. Und wir haben nichts, womit wir glänzen können, nicht einen einzigen Frühstücksfisch. Mit der Erfolglosigkeit bei der Arbeit gepaart ist auch eine körperliche Erschöpfung bei den Jüngern. Die ganze Nacht geschuftet, platt und hungrig, aber nichts gefangen. Und jetzt? Am Strand gibt's kein McDonald's mit Sweet Breakfast ab 7, dampfenden Kaffee, den der Armin so nötig hat, kein Familienfrühstück, auch kein Hotel Schwedi. Jesus ist irgendwie weg. Ein Teil der Leute von damals ist weg und die, die noch da sind, naja. Der gemeinsame Versuch, mit ihnen etwas auf die Reihe zu bringen, kläglich gescheitert. Körperlich, seelisch müde und hungrig. So sieht es aus. Die fremde Person am Strand öffnet den Mund, um zu reden. Und in Erwartung von Spott und Hohn kommt die Anrede und die damit verbundene Frage doch sehr überraschend. Nicht der erwartete Vorwurf, die Kritik oder gar Schadenfreude, so nach dem Motto, na, wieder nichts gefangen, ihr solltet mal an eurer Technik arbeiten. Wir hatten gestern 87 Fische im Netz. Nein, die fremde Person stellt eine überraschende Frage. Kinder, wir erinnern uns, das sind alles erwachsene Männer. Kinder, habt ihr nichts zu essen? Petrus erfasst es als erster. Es ist der Herr. Es ist der Herr. Und Jesus weiß, was seine Leute brauchen. In dieser Anrede, Kinder, steckt alles drin, was ein Vater an Liebe und Zuneigung und Hilfe bereithält. Und Jesus weiß, was das Naheliegende ist. Er hält an dieser Stelle keine Predigt über richtiges Fischen, kein Vortrag über optimale Fangzeit, über Größe der Netze, über Auswahl und Einsatz der Köder. Nein, Jesus weiß, was seine Leute brauchen. Nahrung, um zu Kräften zu kommen, um dann den eigentlichen Auftrag ausführen zu können. Deshalb versucht es einmal anders, sozusagen raus aus eurem alten Strickmuster. Lasst euch von mir helfen, ich tue das gern. Werft euer Netz zur Rechten des Schiffs. Diese Anweisung mag banal, oberflächlich oder vielleicht auch ein bisschen simpel erscheinen, doch manchmal sind das genau die Dinge, die einfachen Dinge, die wirksam wären, aber eben oft auch schwierig zu erkennen sind. Das sind all die inneren Stimmen, die sich gegen das Neue zur Wehr setzen. Da ist die Stimme der Resignation. Wir haben alles versucht, die ganze Nacht lang. Wir haben nichts gefangen. Da ist die Stimme der Angst. Nein, etwas Neues wage ich nicht. Wer weiß, was dabei rauskommt. Da sind die Stimmen der Bequemlichkeit, der Rechthaberei, der Besserwisserei. Um etwas zu ändern, müsste ich mich ja bewegen. Ich soll etwas falsch gemacht haben? Was immer gut war, kann doch heute nicht schlecht sein. Gegen all diese Stimmen und viele mehr steht der einfache Aufruf und Tipp von Jesus, versucht es einmal anders. Werft das Netz zur Rechten und ihr werdet finden. In manchen Übersetzungen heißt es, ihr werdet etwas fangen oder ihr werdet einen guten Fang machen. Im griechischen Urtext heißt es absolut, ihr werdet finden. Wenn man etwas findet, hat man vermutlich auch vorher gesucht. Könnte es vielleicht sein, dass es dabei sich nicht nur um Fische handelt, sondern um etwas Umfassenderes? Wenn wir an den Anfang des Johannesevangeliums gehen, begegnet uns wieder der Nathanael und Philippus findet Nathanael und spricht zu ihm, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und den Propheten geschrieben hat. Jesus, Josefs Sohn von Nazareth. Suchst du den auch noch? Vielleicht geht es auch letztlich gar nicht so sehr darum, auf der anderen Seite zu fischen, um als Jünger oder gar als Gemeinde erfolgreicher in Anführungsstrichen zu sein, sondern vielmehr auf der anderen Seite zu fischen, Neues zu wagen, um persönlich aufs Neue oder zum ersten Mal richtig den Auferstandenen zu finden. Es ist der Herr. Johannes geht dieses Licht als erstem auf. Jesus ist gar nicht weg, auch wenn es manchmal so scheint. Neue Hoffnung keimt unter den Jüngern auf und man merkt so Tatendrang. Das zeigt sich natürlich vor allem wieder an Petrus. Sein überschäumendes Temperament, ist ihm nicht abhanden gekommen. Ein weiteres Mal stürzt er sich kopfüber ins Wasser. Wenigstens zieht er sich vorher noch etwas an, lesen wir im Bibeltext. Das hatten wir doch schon mal. Wahrscheinlich hat Petrus sich auch daran erinnert. Komm her, hatte Jesus damals zu Petrus gesagt. Und Petrus hatte es tatsächlich gewagt. Er war ausgestiegen. Genau auf diesem See. Und er war tatsächlich einen Augenblick über das Wasser gelaufen und begann dann doch zu sinken. Aber Jesu helfende Hand war damals da und sie ist auch heute noch da. Hin zu Jesus, so schnell wie möglich, egal wie. Er hat natürlich leider die Fische im Netz darüber wieder vergessen. Er lässt den Fang zurück. Aber darum, können wir nachlesen, kümmern sich jetzt die anderen, die mit im Boot rudern. Gut, wenn man gemeinsam an der Arbeit steht. Sie waren noch circa 100 Meter vom Ufer entfernt. Und als sie dann angelegt haben, ausgestiegen sind, da wartet Jesus am wärmenden Feuer. Ein gemütliches Frühstück mit Kindern. Es gibt keine Cornflakes, es gibt Brot und Fisch. Was macht Jesus damit deutlich? Hey Leute, ihr müsst nicht alles alleine machen. Ich bin da, ich sorge für euch und ich will Gemeinschaft mit euch haben und ich habe die Sache im Griff. Die nicht gefangenen Fische in der Nacht oder selbst die auf mein Geheiß auf der anderen Seite des Bootes gefundenen Fische sind dazu nicht zwingend erforderlich. Feuer, Brot und Fisch, alles schon da. Alles schon da. Wie gut und befreiend, dass Jesus dich und mich nicht am Erfolg unserer Arbeit misst, die wir ohne ihn sowieso nicht tun können. Aber Jesus würdigt die Arbeit der Jünger, die allerdings jetzt auch genau verstanden haben, dass sie ohne den Auftrag Jesu gar nichts zustande gebracht hätten. Jesus fordert sie auf, bringt her von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Wieso denn eigentlich? Das wäre doch gar nicht nötig gewesen. Es war doch genug zu essen da, das Frühstück war doch schon fertig. Wieder ist Petrus am Zug. Im wahrsten Sinne des Wortes. Als er das letzte Mal gezogen hatte, war es ein Schwert gewesen, mit dem er Kopf und Ohr eines Menschen getrennt hatte. Jesus hatte es gnädigerweise wieder geheilt. Petrus, du warst auf dem falschen Weg. Werf das Netz zur anderen Seite. Und jetzt zieht Petrus das Netz, was ja immer noch 100 Meter vom Ufer entfernt im Schiff ist, und zieht es ganz alleine ans Ufer. In der Bibel lesen wir, das Netz war mit 153 Fischen gefüllt. Rechnen wir mal pro Fisch 500 Gramm, dann waren das 76,5 Kilo, 3 Säcke Zement. Ganz schön schwer für einen Petrus. Aber das Netz reißt nicht. Ich habe mich gefragt, ihr wahrscheinlich auch, warum 153 Fische? Wer hat die gezählt? Warum berichtet uns Johannes das? Darüber wurde viel nachgedacht. Und in einer Auslegung schreibt der Ausleger, dass man in der Antike der Meinung war, es gäbe insgesamt 153 Fischarten. Fand ich sehr interessant. Dann wäre die 153 ein tolles Bild dafür, dass Jesus alle Menschen erreichen will. Und sicher auch ein tolles Bild dafür, dass es in der Gemeinde Gottes viele verschiedene Typen gibt. Und doch hält das Netz der Liebe und der Gnade Gottes sie alle zusammen. Dieses Netz darf Petrus jetzt an Land ziehen und bringt damit die Fische, die Jesus schon am Ufer hat, zusammen mit denen, die er im Netz gefangen hat. Petrus, du und ich, wir sind Handlanger, nur Handlanger für Jesu Arbeit. Er beauftragt uns, er lässt uns nicht allein. Er zeigt uns neue Wege, er versorgt uns, er zieht dich und mich und seine Gemeinde zum Ziel. Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, ihn ziehe der Vater. Und in Johannes 12 lesen wir, und wenn ich erhöht bin von der Erde, will ich sie alle zu mir ziehen. Aber jetzt erstmal kommt und haltet das Mahl. So sitzen die 8 Männer beim Frühstück zusammen und haben herzliche Gemeinschaft untereinander, Jesus und seine Kinder. Wie damals bei uns zu Hause, Frühstück mit Kindern. Kraft tanken für einen gemeinsamen Start in den Tag, der mit all seinen Aufgaben und Herausforderungen auf sie und auf uns wartet. Jesus hat alles vorbereitet und Jesus hat alles im Griff. Ist das nicht toll? Ist das nicht tröstlich bei all dem Frust, den wir manchmal schieben? Denn wir sind sein Werk, schreibt Paulus an die Epheser, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Jesus hat alles vorbereitet und Jesus hat alles im Griff. Unser Job ist es, das im Vertrauen anzunehmen und auf seine Weisung hin Neues zu wagen. Fisch mal auf der anderen Seite. Nicht immer beim Alten bleiben. Aber eins sollen wir bleiben, hoffnungsstur und glaubensheiter. Das sind zwei Adjektive, die mir in der Vorbereitung begegnet sind, die finde ich einfach super. Hoffnungsstur und glaubensheiter. Jesus kann und will dich verändern. Bist du dabei, ein Frühstücksmensch zu werden? Amen.